Willkommen bei Gründe, Wachse, Lebe, dem Herzschlag der Unternehmenswelt im Landkreis Dingolfing-Landau. Tauchen Sie mit uns in Geschichten voller Mut, Kreativität und Erfolg ein. Erfahren Sie praktisches Fachwissen. Entdecken Sie, wo Tradition auf Innovation trifft und lokale Visionen globale Horizonte eröffnen. Ihre Reise durch die Welt des Unternehmertums beginnt jetzt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründe, Wachse, Lebe. Wir sind zurück aus der Pause, wir sind zurück mit Staffel 2 und wir legen direkt los mit einem Thema, das wirklich eng auch mit der Region, mit dem Landkreis verwurzelt ist, nämlich das Thema Handwerk. Dazu sprechen wir im Expertenteil mit Dr. Georg Haber, dem Präsidenten der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, und mit Christoph Schleich, der in siebter Generation die Bäckerei Schleich führt, mit verschiedenen Filialen im Landkreis verteilt und immer auf der Suche nach neuen Innovationen. Mit dabei ist natürlich auch wieder Nadja Bauer-Beutelhauser von der Wirtschaftsförderung des Landkreises. Nadja, warum haben wir gerade diese beiden Interviewpartner gewählt?
Ja, der Christoph Schleich hat das Bäckerhandwerk erlernt und geht heute ganz neue Wege. Er hat so viele Innovationen vorangetrieben, dass Medien und das Umland auf die Bäckerei aufmerksam wurden. Und was mir aber besonders in Erinnerung geblieben ist, er sagt selbst, dass das Ganze nur mit der Familie im Rücken geht und der Bäcker heute die Nische bedienen muss und der Profi bleiben muss und das jeden einzelnen Tag. Und genau solche Geschichten wollen wir erzählen und gleichzeitig aber auch mit dem Wissenstransfer einen größeren Rahmen aufmachen. Und deshalb ist es natürlich super, dass der Dr. Georg Haber, der Präsident der Handwerkskammer, in dieser Folge einen übergeordneten Blick auf die Herausforderungen und Chancen des Handwerks zeigt. Das ist uns natürlich eine super große Ehre.
Und damit starten wir direkt rein in das Gespräch mit Dr. Georg Haber. Lieber Herr Dr. Haber, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über das Handwerk zu sprechen, um über die wirtschaftliche Lage des Handwerks zu sprechen, um über Innovation und Transformation zu sprechen und wie da denn die Lage aktuell aussieht. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung, gell?
Ich fange mal mit einer ganz, ja, vielleicht plumpen Frage zum Einstieg an. Wenn Sie mal so auf Ihre Region schauen, auf das Handwerk in Ihrer Region schauen, wie würden Sie denn die Lage momentan ganz allgemein, ich weiß, das Handwerk ist sehr divers, es gibt alle möglichen Handwerksberufe, Disziplinen und so weiter innerhalb des Handwerks, aber dennoch, wie würden Sie denn die Lage des Handwerks momentan ganz allgemein beschreiben?
Ja, zur Lage des ostbayerischen Handwerks, und für das darf ich ja sprechen, es sind herausfordernde Zeiten, das wissen wir alle. Und die handwerkliche Wirtschaft, wie die gesamte Wirtschaft, braucht natürlich deutliche Signale. Wir haben durch die Koalitionsverhandlungen die Erwartungen natürlich an die neue Bundesregierung hoch gewesen. Es ist auch so, dass wir deutliche Signale eben wahrgenommen haben, auch in den ersten, wir sind ja jetzt im dritten Monat der Bundesregierung. Aber natürlich muss man eins sagen, grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass die neue Bundesregierung gut gestartet ist. Und das hat sich auch auf die Stimmung bei meinen handwerklichen Kollegen ausgewirkt. Nur muss man eines sagen, ja, im Koalitionsvertrag sind natürlich grundsätzlich viele gute Vorhaben enthalten. Wenngleich man eins sagen muss, Papier ist natürlich wie immer geduldig. Aber jetzt ist die Politik gefordert, diese Vorhaben, an die natürlich Erwartungen geknüpft sind, auch umzusetzen und dafür das notwendige Geld auch aufzutreiben und bereitzustellen. Aber Geld scheint nicht das Problem zu sein. Ich glaube, für meine handwerklichen Kollegen ist, oder für die gesamte Wirtschaft ist es wichtig, dass wir nicht nur schlecht reden, das bringt überhaupt nichts, sondern dass wir haben auch für eine gute allgemeine Stimmung in der Gesellschaft zu sorgen. Und ich glaube, das ist eigentlich unser Grundproblem. ich will jetzt nicht irgendwelche politischen Phrasen dreschen, aber wenn das Glas immer nur halb leer ist, dann muss man einfach dahin kommen, dass man eben wieder eine Stimmung schafft, die eine gewisse Zuversicht, ein Vertrauen in die Zukunft erzeugt. Und ja, da merke ich gewisse schwache Signale, und die gilt es jetzt von Seiten der Politik, aber auch, ich meine, von Seiten der gesamten Gesellschaft ein positiveres, allgemeines Klima zu schaffen. Wenn Sie fragen nach der Stimmung in der Wirtschaft, natürlich war das mit der Senkung der Stromsteuer, die eben auf das europäische Mindestmaß, da sind die Erwartungen sehr, sehr hoch gewesen. Und nachdem jetzt nur die Einschränkung kam fürs produzierende Gewerbe und der Großteil des Mittelstandes, des handwerklichen Mittelstandes und die Privatpersonen rausgefallen sind, das war eine gewisse Ernüchterung. Deswegen meine ich, da muss auch noch nachgebessert werden. Aber eines, es muss alles bezahlt werden, es muss alles zurückbezahlt werden, und Wortbruch der Regierung vorzuwerfen, meine ich, wäre nicht in Ordnung, zumal alles, was im Koalitionsvertrag aufgeführt ist, natürlich unter einem Finanzierungsvorbehalt ist. Also, wir dürfen im Endeffekt nicht den Mut verlieren, und wir müssen weiterhin an unsere Stärken glauben, und das Handwerk war immer stark und hat sich eigentlich nicht auf Politik verlassen, sondern hat sich, wie soll man sagen, auf die eigenen Stärken verlassen. Wir haben so viele tolle Betriebe und Hidden Champions in unserer Region, dass ich meine, dass wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen mit Sicherheit eine hervorragende Zukunft haben können. Was ich finde, Handwerk war immer auch ein Stück optimistisch und auch ein Stück hartnäckig, wenn es darum geht, die Interessen zu wahren. Und wir als Handwerkskammer, wir werden das Unsere dazu tun, in Politik und Öffentlichkeit dem Ganzen Gehör zu verschaffen.
Jetzt haben wir gerade schon die wirtschaftliche Lage, die Gesamtlage angesprochen. Wir haben das Thema Energiepreise angesprochen. Wie steht es denn um das Thema Generationenwechsel im Handwerk und das Thema Nachwuchs damit auch einhergehend?
Ja. Ich meine, Sie wissen, wir haben generell, hat die gesamte Wirtschaft ein Arbeitskräfteproblem. Beim Handwerk ist es weniger ein Arbeitskräfteproblem als ein Fachkräfteproblem. Und Fachkräfte bedeutet immer auch, das Handwerk war der Ausbilder der Nation, das muss man ganz klar sagen. 30% aller, die im dualen System ausgebildet werden, werden im Handwerk ausgebildet. Und da haben wir ein gewisses Problem. Das ist richtig, was Sie da angesprochen haben. Und da gilt es einfach, dass wir im Handwerk, und da tun wir uns momentan vielleicht ein bisschen leichter als der Rest der Wirtschaft. Es hat sich doch gezeigt, dass das Handwerk seine Arbeitskräfte, dass es die auch durch eine Krise hindurchführen kann. Wenn ich allein an Corona denke oder jetzt an die Rezession der letzten 3 Jahre, das Handwerk hat nicht ausgestellt oder dem Prinzip Hire and Fire ist es gefolgt, sondern die Bedeutung des Mitarbeiters für die Zukunft erkannt und man auch durch gewisse Dürrezeiten, dass man gemeinsam die durchschreitet. Unser Problem in der Zukunft wird es sein, ausreichend Arbeitskräfte und junge Menschen fürs Handwerk zu gewinnen. Das ist eines unserer großen Probleme. Wir brauchen die Talente, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Die müssen wir fürs Handwerk generieren. Und wir als Kammer unterstützen dabei bei der Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften unsere Betriebe. Wir sind auch äußerst engagiert im Bereich der Nachwuchswerbung. Da kann ich ein paar Dinge nennen. Tag des Handwerks, was wir ja jetzt im dritten Jahr in Bayern groß anlegen. Wir engagieren uns an Ausbildungsmessen zusammen mit unseren Innungen, Kreishandwerkerschaften und mit den Betrieben an Ausbildungsmessen, wie ich gerade gesagt habe. Ja, wir halten Vorträge in Schulen, gehen in Kindergärten, um ganz, ganz früh eben anzusetzen und junge Menschen für Arbeiten mit der Hand und mit Kopf, also diese Synthese aus Arbeiten und mit Hand und Kopf zu begeistern. Wir sprechen junge Menschen an, aber eben auch Eltern und Lehrkräfte. Das ist eigentlich das, was unsere Aufgabe zusammen mit unseren, also als Handwerkskammer, zusammen mit unseren Betrieben ist. Und die Handwerkskammer hat ja schon immer größten Wert darauf gelegt, die Praktikas und Berufsorientierungsmaßnahmen zu fördern. Denn Berufsorientierung und insbesondere die Praktikas, das sind die authentischen Einblicke in den Arbeitsalltag, den junge Menschen gewinnen können. Und auch eben, ich sage jetzt einmal, gewisse verborgene Talente, die sich nicht unbedingt in der allgemeinbildenden Schule zeigen, das kann im Betrieb oder in der praktischen Arbeit, kann man da Talente entwickeln. Und das wollen wir, dass wir junge Menschen fürs Handwerk auf diese Art und Weise gewinnen können, dass wir ihnen Erfolgserlebnisse verschaffen. Ja, das ist unser großes Problem, die Arbeitskräfte. Wir haben auch in dieser Richtung, unternehmen wir sehr, sehr viel. Ich meine, ich habe jetzt das schon gesagt, wo wir versuchen, unsere inländischen Potenziale zu fördern und inländische Potenziale zu heben. Das Neueste, wo unsere Kammer sich seit 2 Jahren beteiligt, das sind im Bereich der Arbeitsmigration. Also was unternimmt unsere Kammer da an Rekrutierungsprojekten? Wir haben da einige Projekte derzeit am Laufen. Wir haben mit Kolumbien und Usbekistan zusammen mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks ein Projekt, wo wir versuchen, für unsere Betriebe Arbeitskräfte und Auszubildende zu generieren. Wir können uns da gerne auch noch natürlich über die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, können wir uns unterhalten, weil das ist natürlich nicht so, dass man mit dem Fähnchen winkt und dann kommen alle bereitwillig nach Deutschland. Es gibt da genügend Probleme. Und zwar das Schlüsselproblem ist natürlich wie immer die Sprache. Und über die, und da haben wir uns erheblich Gedanken gemacht. Also wir haben ein weiteres Projekt zusammen mit der Agentur für Arbeit und mit, wo unsere Handwerkskammer mit aktiv ist. Das ist das Kirgisien oder Kirgisistan Projekt. Ich selbst war letztes Jahr mit einer Gruppe der Arbeitsagentur in Bischkek, in der Hauptstadt von Kirgisien, und habe dort Gespräche geführt und mir Schulen vor Ort angesehen, wo wir dieses Problem aufarbeiten. Das heißt, wo Deutsch erste Fremdsprache ist, die jungen Leute entsprechend gefördert werden und bereits mit einem B1, teilweise auch B2 Sprachniveau nach Deutschland kommen. Und das sind nicht irgendwelche gefakte Sprachzertifikate, sondern die jungen Leute sprechen wirklich ausreichend gut Deutsch, um in einem ostbayerischen Betrieb und in unseren Berufsschulen integriert zu werden und erfolgreich eine Ausbildung zu bestreiten. Was uns wichtig ist an der Arbeitsmigration, das ist prinzipiell, möchte ich das feststellen, dass wir sozialverträglich rekrutieren. Und wir werden keinen Beitrag zum Braindrain leisten. Für uns ist Arbeitskräftemigration und auch generell das Thema der Migration, das muss eine Win-Win-Situation sein. Das heißt, es muss die einzelne Person aus dem Ausland muss profitieren. Es muss das Land, aus dem sie kommen, profitieren können. Und es müssen unsere Wirtschaft und unsere Betriebe müssen profitieren. Und das mag ein schwieriges Ziel sein, aber es ist ein mögliches, man kann dieses Ziel erreichen. Wir als Kammer haben uns dazu sehr, sehr gut aufgestellt. Und unser Projekt, dieses Kirgisien-Projekt, ist wirklich konzeptionell sehr, sehr gut durchdacht. Nachdem ich aus Kirgisien zurück kam, habe ich es ermöglicht können, dass wir eine Arbeitskraft aus unserer Kammer speziell für das Thema Arbeitsmigration abgestellt haben, die eben das sogenannte Matching zwischen den Betrieben und zwischen den jungen Menschen im Ausland betreibt. Und das ist natürlich schon dieser hohe Einsatz, den wir da betreiben, der zeigt Erfolge. Wichtig für uns ist auch, dass wir bei allen Projekten, die wir derzeit betreiben, also einmal Kirgisien, dann Kolumbien, Usbekistan, letzte Woche war eine Gruppe aus Tadschikistan bei uns, dass wir parallel dazu zu dem jeweiligen Projekt Kümmererstrukturen aufbauen müssen. Kümmererstrukturen, um den jungen Menschen bei der Integration in das jeweilige, also in unsere Betriebe, in unsere Gesellschaft zu unterstützen. Derzeit unser Problem, das ist vielleicht auch ja der derzeitigen abwartenden Haltung generell in der Wirtschaft geschuldet. Wir haben ja gesprochen von einer Verunsicherung, die nach wie vor in der Wirtschaft vorherrscht und auch in der Wirtschaftsgruppe Handwerk. Unsere Betriebe warten derzeit ab. Sie brauchen eine stabile wirtschaftliche und politische Situation und dann entscheiden sie sich wesentlich leichter, neue und Arbeitskräfte aus dem Ausland, die dringend benötigt werden, um in diesem Land Wachstum zu generieren, in unsere Betriebe zu integrieren. Und das ist momentan das Problem, das wir haben.
Wir haben uns ja auch mit Handwerksbetrieben unterhalten und was dort neben den Punkten, die wir jetzt schon angesprochen haben, einfach auch eine große Herausforderung ist, ist das Thema Bürokratie, Berichtspflichten, alles, was da gemacht werden muss. Es ist teilweise so, dass die Unternehmenseigentümer gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich tatsächlich auch handwerklich zu arbeiten, weil sie die meiste Zeit am Schreibtisch verbringen, gerade wenn die Betriebe dann gewachsen sind und sich vor allem mit der Bürokratie beschäftigen. Was muss denn da passieren, damit wir endlich wieder, ja, da zu einem vernünftigen Maß an Bürokratie kommen und sich die Leute wieder auf ihre echte Arbeit konzentrieren können?
Ja, Sie haben es angesprochen. In Richtung eines vernünftigen Maß müssen wir uns bewegen. Und das ist eigentlich das Zauberwort, weil auf der einen Seite wollen wir natürlich nicht, dass der Rechtsstaat gefährdet wird durch willkürliches Abschaffen von Regeln, sage ich jetzt einmal ganz neutral, sondern wir müssen uns Gedanken machen, was ist notwendig und was ist überflüssig. Und da gehen natürlich die Meinungen gerne mal auseinander. Auf der einen Seite will jeder von uns will die Rechtsstaatlichkeit und will eine Rechtssicherheit haben in diesem Land. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, muss man sich fragen, sind die einzelnen Dokumentationspflichten und die Statistikpflichten, ist das alles noch sinnvoll oder kann man das einfach für eine gewisse Zeit auch einmal so einen Praxistest machen, dass man die Verpflichtungen aussetzt und fragt, geht's auch ohne die ein oder andere Dokumentations- und Informations- und Statistikpflicht? Also dazu, das ist aber nichts Neues, was ich jetzt hier fordere, der Bürokratieabbau, Herr Fürck, das ist ja eine Sache, die diskutieren wir seit vielen, vielen Jahren. Ich komme an, wir haben mittlerweile das vierte Bürokratieentlastungsgesetz ist verabschiedet. Es hat sich nicht sehr viel getan, das muss man ganz klar sagen. Ich habe das auch mitverfolgt, ich war in Anhörungen mit dabei im Deutschen Bundestag und es hat sich, wie gesagt, wenig getan in dieser Richtung und sowohl auf der europäischen wie auf der Bundes- und der Landesebene ist dieses Thema Bürokratieabbau auf der Agenda. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, was können wir entbehren? So, jetzt ganz, ganz konkret gesprochen, möchte ich eines einfordern, wenn ich meine Wirtschaftsgruppe nehme, man muss uns einfach wieder mehr Vertrauen entgegenbringen und nicht eine ganze Gruppe unter Generalverdacht stellen und erst einmal alles einspeisen und was mit irrsinnigen Aufgaben verbunden ist und Aufwand verbunden ist. Und Sie haben ja eines gerade auch angesprochen in Ihrer Frage, was Sie gesagt haben, eigentlich sollten ja unsere Handwerker arbeiten können und für die Zukunft ihres Betriebes entsprechend die Zeit aufwenden und nicht für unsinnige Aufgaben im Bereich der Dokumentation und der Statistik. Und wir sagen seit Jahren, das Thema der Digitalisierung würde uns viele Möglichkeiten geben, um diesen wachsenden Anforderungen der Bürokratie zu begegnen. Das heißt, wenn ich gewisse Dinge ausfülle, dann genügt es doch, wenn ich sie einmal ausfülle und dann diese Daten verwendet werden für vom einen Ministerium ins andere Ministerium, von einer öffentlichen Stelle in die andere öffentliche Stelle und sich nicht andauernd über den Datenschutz zu beklagen und zu sagen, der Datenschutz macht das alles zunichte. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ist der Datenschutz, so wie wir ihn verstehen, ist der vernünftig? Ich habe jetzt viel angesprochen in der Richtung, aber das wäre ein Thema, da könnten wir uns natürlich über dieses Thema alleine, könnten wir uns stundenlang unterhalten. Grundforderung von meiner Seite ist, die Leute nicht unter Generalverdacht zu stellen, auch wenn Verfehlungen da sind, hart zu sanktionieren, aber eben auch, wie soll man sagen, den Bürgern und ich spreche jetzt natürlich für meine Wirtschaftsgruppe Handwerk, Vertrauen entgegenzubringen.
Das ist doch ein guter Appell zum Abschluss und ich glaube, wir können ja noch ein wenig optimistisch sein, dass die noch recht junge Bundesregierung da vielleicht das ein oder andere in die richtige Richtung bewegt und wir da endlich mal rauskommen. Aber ich gebe Ihnen recht, das Thema Bürokratie beschäftigt uns ja nicht seit gestern. Das ist ein altes Thema und es wird gefühlt immer noch etwas schlimmer als besser. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir da so ein bisschen einen Blick bekommen konnten, wie das Handwerk gerade dasteht, welche Herausforderungen es gibt und wie wir die vielleicht im besten Fall irgendwann mal gelöst bekommen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Und damit machen wir direkt weiter mit dem Gespräch mit Christoph Schleich. Lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei euch treffen können in Frontenhausen und über das Bäckerhandwerk sprechen können, darüber, wie man auch so ein sehr traditionelles Handwerk immer wieder neu erfinden kann, dabei innovativ bleiben kann und damit auch über viele, viele Generationen hinweg so einen Betrieb weiterentwickeln kann. Herzlich willkommen.
Ja, ich sage ja, herzlich willkommen bei uns. Also mich freut es, dass auf mich zugekommen seid. Bin und freue mich, dass ich da über das Bäckerhandwerk ein paar Einblicke liefern darf.
Das haben wir gerade schon gesagt. In siebter Generation bist du jetzt hier.
Genau.
Das ist ja schon erstmal beeindruckend und herzlichen Glückwunsch dafür. War denn bei dir jemals eine Frage, ob du das überhaupt machen möchtest? Also ob du das überhaupt übernehmen willst oder war das eigentlich immer klar?
Ja, eigentlich war es schon immer klar. Ich habe früher schon immer, wenn ich noch kleiner war, sage ich mal, oder jünger war, immer ein bisschen mitgearbeitet, mal in die Ferien und das hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht und dann war es eigentlich schon. Ich war erst auf der Realschule und dann noch Fachabitur in Landshut und dann haben wir gedacht, jetzt schaust du einfach mal den Beruf an. Wenn er dir dann doch nicht gefällt nach der Lehrzeit, kann man immer noch was anderes machen. Aber er hat mir dann natürlich gefallen, wie vorher auch schon. Und dann war das eigentlich ziemlich klar, dass ich das mal übernehme.
Du hast ja sicherlich viel mitbekommen, auch von deinen Eltern und vielleicht auch Großeltern, wie die diesen Betrieb geführt haben. Und wenn man das so lange von außen oder so halb drin quasi beobachten kann, gab es da Dinge, wo du immer gesagt hast, oh, wenn ich das mal übernehme, dann habe ich die und die Idee, die ich jetzt vielleicht noch nicht so umsetzen kann? Oder waren die beiden Generationen vor dir sozusagen da auch schon immer offen für gute Ideen?
Na doch, die waren eigentlich schon immer offen für gute Ideen, würde ich sagen. Und es war dann auch, wie ich 2021 noch Meister gekommen bin und da im Betrieb gleich schon bin, dann war eigentlich mein Vater da sehr offen und hat gesagt, probier alles aus, was du möchtest. Und ich habe viele Ideen gehabt und habe auch viel umgestellt. Ich werde bei den Mitarbeitern auch nicht immer den Anklang gefunden haben, jetzt kommt der Junge, jetzt stellt alles um. Aber es hat sich eigentlich alles bewährt fast und da bin ich einfach, also für so Innovationen oder neue Wege, bin ich schon immer zum haben.
Es wird ja oft gesagt, das Bäckerhandwerk ist irgendwie schwierig inzwischen, die ja quasi wirtschaftlichen Möglichkeiten sind herausfordernd geworden. Man kann damit nur noch schwer Geld verdienen und vor allem findet man auch ganz schwer Personal, die überhaupt bereit sind, diese Arbeitszeiten mitzumachen und da ja auch für das Geld, was man da verdienen kann, auch arbeiten zu wollen. Wie siehst du das denn? Ist das eine herausfordernde Zeit gerade oder ist das was, was euch gar nicht so sehr beschäftigt?
Na doch, es ist schon eine herausfordernde Zeit, sage ich mal. Vor allem, wie du auch schon angesprochen hast, mit Personal oder vor allem die Kosten, die Lohnkosten, die beim Bäckereibetrieb ja doch ziemlich hoch sind, weil du brauchst die Bäcker, du brauchst die Konditoren. Vor allem, wir haben jetzt 4 Filialen, wir haben 48 Mitarbeiter, 30 davon sind schon allein im Verkauf. Und da sind natürlich dann die Lohnkosten schon eine hohe, also die machen meistens 50-55% vom Umsatz dann aus, sind nur Lohnkosten. Und das merkt man natürlich schon, vor allem jetzt in der Zeit, wo der Mindestlohn wieder steigen soll. Das ist jetzt für uns kein Problem, weil Bäckertarif eh weit über Mindestlohn ist. Aber natürlich steigt der Mindestlohn, steigen ja wieder die Löhne. Und wir Bäcker können das gar nicht so umsetzen. Wenn ich jetzt einen Telekom-Techniker habe oder mein Auto in die Werkstatt bringe, dann sind 100 Euro in der Stunde oft, ja, gang und gäbe. Wenn du jetzt eine Hochzeitsdat machst und bist da 2-3 Stunden beschäftigt und darfst 300 Euro allein für Personal für die Lohnkosten verlangen, dann zahlt dir das keiner, da ist die Wertschätzung einfach nicht ganz so da. Das sind so schon herausfordernde Zeiten. Und natürlich auch der Fachkräftemangel, wie wahrscheinlich in jedem Betrieb heutzutage. Aber wir haben eigentlich sehr gute Fachkräfte noch, sage ich mal, und Auszubildende finden wir auch immer wieder. Natürlich schwieriger wie früher. Früher hast du vielleicht 3-4 Bäcker auf der Stelle gehabt, jetzt bloß einen Lehrling. Ja, wir haben aktuell 2 Lehrlinge in der Konditorei, einen in der Bäckerei und seit kurzem 2 Lehrlinge im Verkauf aus Vietnam, weil man selber Verkaufslehrlinge sehr schwierig findet bei uns. Und da gibt es eine Agentur, die lassen in Vietnam die Leute Deutsch lernen, oder was heißt lassen, aber die lernen da gern Deutsch und kommen dann nach Deutschland und suchen sie da einen Ausbildungsbetrieb im Handwerk. Und da haben wir eben seit ein paar Wochen zwei aus Vietnam, 2 junge Mädels, die wo sie sehr gut machen. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen die Zukunft ist, dass man da eben Fachkräfte aus dem Ausland gewinnt.
Wir leben ja gerade in einer Zeit, da redet man viel über Work-Life-Balance, über Arbeitszeitenmodelle, Flexibilität und all diese Themen. Ist das was, was man im Handwerk überhaupt mitdenken kann? Also gerade auch in dem Bäckerhandwerk überhaupt mitdenken kann? Und wie setzt ihr sowas vielleicht auch um?
Das kann man auf alle Fälle mitdenken. Also in die Bäckereien ist vor allem immer wieder der Weg in die Tagesproduktion mehr. Also nimmer frühes Aufstehen. Also wenn man an den Bäckerberuf denkt, dann ist das ja wenig Geld, frühes Aufstehen, schlechte Arbeitsqualitäten, es ist heiß, es ist Nacht. Das ist alles nimmer so. Also die Bäckertarife sind stark gestiegen. Also da sagen wir, dass das eigentlich von dem Gehalt, wo man kriegt, schon sehr attraktiv ist. Vor allem, wenn man nur in der Nacht arbeitet, kriegt man Nachtzuschläge, die steuerfrei sind. Also da sind wir eigentlich schon gut mit anderen Betrieben zum Vergleichen. Und wir sind jetzt auch, seit ich angefangen habe, also war immer klar, der Schritt mehr in die Tagesproduktion, weg von dem früheren Aufstieg, weil vor allem junge Leute das natürlich nicht so mögen. Und es ist immer klar, dass einer in der Nacht kommen muss zum Bar haben, eins um zwei in der Früh. Aber die ganzen Produkte kann man eigentlich alle am Tag oder am Vormittag herstellen, weil der Weg immer mehr bei der Tagesproduktion zur Langzeitführung geht. Das heißt, zum Beispiel am Montag werden die ganzen Produkte für Dienstag hergestellt, teigig, und die Teiglinge kommen dann in die Kühlung, werden am nächsten Tag bloß abgebacken. Das hat einmal den Vorteil, dass der Bäcker nicht so früh aufstehen muss, und es hat auch wahnsinnig qualitative Vorteile. Also eine Semi, die wo 24 Stunden in der Kühlung lagert, die ist viel besser, viel bekömmlicher, wie wenn man es mischt, in Gärraum und gleich bäckt. Und was mir beim Bäckerberuf so gut gefällt, das ist, viele sagen ja, samstags arbeiten, das ist auch nicht mehr so. Früher war Samstag der stressigste Tag bei uns, mittlerweile nicht mehr. Und wenn ich Samstag arbeite, dann habe ich unter der Woche einen Tag frei. Dann kann ich meine Arzttermine machen, kann ins Freibad gehen, wo sonst keiner da ist, weil andere Leute arbeiten. Und ich habe an dem Tag frei und kann ins Freibad gehen, kann meine Termine machen, muss mir nicht extra Urlaub nehmen. Da finde ich eigentlich den Bäckerberuf wieder sehr attraktiv.
Neben den quasi personellen Themen, das Thema Produktinnovation, wo ihr ja auch immer wieder gerade bei euch durchaus euch neue Dinge einfallen lasst und überlegt, was man da machen kann. Kannst du da vielleicht so ein bisschen erzählen, was da auch deine Linie vielleicht ist oder was du da so an Ideen reingebracht hast?
Ja, ich habe sehr viele Ideen reingebracht. Oft sind es sehr schwierig umzusetzen teilweise, weil natürlich ja die Kunden damit umgehen müssen können und sagen, ja, das mag ich kaufen. Ganz interessantes Beispiel war ja damals da der Gasmaskrapfen. Weil das ja eigentlich, da habe ich noch nicht mal da gearbeitet, da habe ich noch in München gelernt und dann zufälligen Forschung auf die Idee gekommen und dann ist das sehr gut eingeschlagen, dass eigentlich alle da schon gesagt haben, ja, jetzt ist er in München beim Konditor lernen und wir müssen den ganzen Gasmaskrapfen machen. Aber das war schon, also war schön zum sehen, man sagt, man hat da was ganz Ausgefallenes, sage ich mal, was Innovatives und doch sehr viele Leute auch von Österreich oder vom Ausland, sage ich mal, und von weiter weg kommen und den Krapfen kaufen wollten. Mhm. Und da ist generell auch bei, zeigt sich nicht bloß bei den Krapfen durch, auch bei den Brote, versucht immer sehr innovative Sachen zu machen, wo ich sage, das ist vielleicht, trifft jetzt vielleicht nicht den Geschmack von jedem, aber es sind ausgefallene Sachen, die wo das Sortiment einfach ein bisschen breiter darstellen. Und da ist jemand sagt, ja, ich kaufe nicht bloß das Mischbrot, sondern ich habe da ein Frühlingsbrot mit Karotten, Lauch und Schnittlauch, das jetzt vielleicht nicht für jedermann ist, aber ein paar Liebhaber finden es doch.
Das heißt, da aber auch die richtige Balance finden, genau, zwischen althergebrachten Ideen und also die gut funktionierenden traditionellen Rezepten und hier und da mal neue Dinge mit reinbringen, damit die Leute auch mal was Neues ausprobieren können.
Dass man sich vor allem unterscheidet von der Industrie, von den Supermärkten, dass man da nicht dieselben Produkte wie der Supermarkt hat, sondern dass man ein breites Produktspektrum hat, wo man sagt, das gibt's jetzt beim Supermarkt nicht, da muss ich zum Bäcker gehen. Ganz interessant ist da zur Zeit, wo ich ein bisschen dran arbeite und jetzt dann ein Seminar besuche, die jungen Leute, die kaufen nicht mehr beim Bäcker, weil die früher Low Carb, High Protein, trinken in der Früh einen Eiweißshake und holen sich nicht keinen Snack vom Bäcker. Und da sind wir jetzt ein bisschen dran, Eiweißprodukte einzuführen, Eiweißbrote. Ich bin jetzt Ende des Monats bei einem Backkurs von der Bundesakademie Weinheim, wo es speziell über so den Trend High Protein geht.
Ich hatte das Gefühl, wir hatten vor 10 Jahren mal irgendwie so einen Trend, wo immer mehr so Fertigbäcker in Anführungsstrichen aufgepoppt sind, Selbstbedienungsläden und alles Mögliche. Und auch gerade das Bäckerhandwerk natürlich sehr geklagt hat, dass das kommt und dass die Leute vielleicht weniger zu den echten Bäckern gehen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wieder verflogen, oder? Also das Bäckerhandwerk hat irgendwie auch wieder so an öffentlich wahrgenommenen Stellenwert gewonnen und die Leute schätzen es auch wieder mehr, wirklich zu einem echten Bäcker zu gehen, wo man weiß, die Sachen werden frisch gebacken und stammen nicht irgendwie nur aus der TK-Box und werden kurz aufgebacken.
Nein, es ist schon, also es ist immer noch eine große Herausforderung, gegen die Konkurrenz Supermarkt anzukämpfen, sage ich mal. Aber wie du gesagt hast, es ist schon richtig, dass teilweise schon immer mehr Leute es wieder wertschätzen, weil vor allem auch der Zentralverband oder die Bäckerinnungen da viel Arbeit geleistet haben. Seit ein paar Jahren gibt es die Bewegung der Brotsommeliers, da habe ich auch, also ich bin auch Brotsommelier und da ist das Ziel einfach wieder dem Brot die Wertigkeit geben, das verdient hat und nicht bloß, ja, ich habe ein Brot, weil meine Wurst sonst nirgends drauflegen kann. Und einfach wieder die Wertigkeit vom Brot, so wie wenn du in ein Restaurant gehst und kaufst einen Wein, dann kommt der Weinsommelier und erklärt dir dem Wein, was alles drin ist, wie der schmeckt. Und dann bringt er noch ein Brot dazu und sagt, ja, das ist Mischbrot. Und da muss man wieder hier, dass man auch dem Brot die Wertigkeit gibt. Und da sind schon immer mehr Leute, die das wieder wertschätzen. Vor allem auch mir von sehr stark die Schiene Regionalität. Also das Getreide, wo wir verbacken, wird zum größten Teil in Frottenhausen angebaut. Wir haben da einen Bauern, der einen Wasserschutzweizen für uns anbaut. Und dann ist einfach das Getreide aus Frottenhausen und andere Zutaten, Sonnenblumenkerne, Mohn, Sesam, so weit wie es geht aus der Region. Und das einfach bei den Kunden wieder mehr wertgeschätzt wird. Glaube ich teilweise auch öfters jetzt wieder als Bio. Früher war Bio so eine Schiene, jetzt ist Regionalität eigentlich die Schiene, die mir sehr gut fahren und die unsere Kunden, glaube ich, auch wertschätzen.
Und dann wahrscheinlich auch eben, du hast gerade das Thema Brotsommelier schon angesprochen. Wir sind hier vorhin reingekommen und es steht erstmal ein Schild da, der Brotsommelier empfiehlt. Das heißt, da auch individuell sich immer wieder was ausdenken, ja, was kann man machen, wie kann man sich so ein bisschen abheben und den Leuten auch Ideen geben, was man mal ausprobieren kann.
Genau, ja, also wir sind jetzt dran, dass wir im Nebenraum, sage ich mal, haben wir jetzt hergerichtet und da kommt ein kleines Brotmuseum, sage ich mal, rein und ein kleiner Brotsommelier, Genussraum, wo wir dann auch jetzt im September anfangen mögen, dass wir Brotbackkurse machen, wo man sagt, man backt erst, sagt unten den Betrieb her, sagt her, wie Brote gebacken werden, damit die Leute die Wertschätzung wieder haben, sagen, ah, das ist ja doch aufwendig und nicht bloß schnell, schnell. Und dann wird herum einmal noch in unserem Brotmuseum, sage ich jetzt mal, ein bisschen die Geschichte von unserem Betrieb, weil wir doch seit 1832 eine große Geschichte haben, die wir herzahlen können. Und dann wird noch 5, 6 verschiedene Brote mit 6 verschiedenen Weinen oder Bieren einfach verköstigt und dargestellt, dass die Leute eben die Wertschätzung fürs Brot wieder haben, dass die nochmal sehen können, wie aufwendig eigentlich das Bäckerhandwerk ist. Und dann vielleicht wieder mehr beim Handwerksbäcker einkaufen.
Jetzt haben wir ja schon über viele Dinge gesprochen, die auch irgendwo in das Feld Marketing reinfallen. Aber wie entwickelt ihr das dann eigentlich auch weiter? Also Themen wie Social Media und Co., welche Rolle spielt das bei euch und wie wichtig ist es auch tatsächlich über solche Kanäle dann zu kommunizieren?
Sehr wichtig meiner Meinung nach und es spielt eigentlich bei uns auch eine große Rolle, aber es ist oft ein Problem, dass die Zeit leider nicht so da ist, weil du musst die Plakate erstellen, du musst den Content erstellen, und das ist dann oft schwierig unterm Arbeitsalltag, aber wir versuchen es immer wieder und wir haben dann wieder Wochen dabei, da wo wir 8 Sachen posten und dann wieder 2 Wochen nichts, weil es gerade wieder stressig ist. Aber wir versuchen natürlich da viel Marketing zu machen, weil man natürlich so auch den Umsatz steigern kann, dann die Kosten wieder geringer sind und einfach mehr Leute auf den Handwerksbäcker wieder kommen müssen. Und wenn es Instagram-Aufschlagen sehen, ist Werbung vom Lidl, Aldi, Edeka, Rewe und Co., aber nicht vom Handwerksbäcker. Und da müssen wir einfach mehr dahinter sein, dass man sagt, man macht viel mehr über soziale Medien, über Plakate, wie du vorher schon gesprochen hast, mit dem Brotschmeli schmeckt es, einfach die Leute wieder da ein bisschen triggern und sagen, ja, natürlich, das probiere ich jetzt mal. Und dass auf das Ganze aufmerksam gemacht werden.
Wenn du so ein bisschen in die Zukunft denkst und vielleicht so bis zum Ende deiner Laufbahn und dann vielleicht auch an die nächste Generation denkst, was glaubst du denn, wie wird sich das Unternehmen da auch weiterentwickeln und was hast du so an vielleicht auch Visionen, Ideen, wo du gerne hin möchtest mit dem Ganzen?
Ja, also ich glaube, dass sich das stark dahin entwickelt. Früher waren wir der Nahversorger, sage ich jetzt mal. Man hat früher hungrige Menschen satt machen müssen und jetzt ist es eigentlich andersrum, man muss die satten Menschen wieder hungrig machen. Und da, glaube ich, geht es dahingehend, dass man sich immer mehr spezialisieren muss, eben auf Sachen, spezielle Produkte, sagen wir, nicht nur Mischbrot, Korntaler, sondern einfach sie abheben, eben von der Konkurrenz, in dem Fall von den Supermärkten, und da einfach wieder in so ein Spezialsortiment reinkommen. Wie jetzt auch bei uns, wir sind eine Bäckerei-Konditorei, mit Konditorei mit französischer Patisserie, einfach Sachen, die wo ich woanders nicht kriege, wenn man sich einfach da so Alleinstellungsmerkmale, sagen wir, aufbaut. Und ja, auch in die Richtung Online-Shops haben wir überlegt, weil das natürlich wahrscheinlich in Zukunft auch kommen wird. Da gibt es viele Möglichkeiten und wenn man da nicht am Ball bleibt, dann sind es natürlich starke Herausforderungen oder schwierige Herausforderungen, aber wenn man da immer am Geist der Zeit ist, dann glaube ich, kann man die Herausforderungen meistern und das Handwerk in eine gute Zukunft führen.
Was denkst du, ist wichtig, um vielleicht auch dann eine nächste Generation irgendwann mal dafür zu begeistern, weiterzumachen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sind viel auf Ausbildungsmessen unterwegs und versuchen eben das Handwerk, weil es einfach ein schönes Handwerk ist, immer mehr den jungen Leuten darzustellen. Und es gibt viele Sachen, also wenn ich jetzt sage, viele sagen, das ist ein bisschen Brotbacher, aber es ist schon, wir haben viele verschiedene Rohstoffe und können mit ganz vielen verschiedenen Parametern aus einem Produkt was ganz was anderes machen. Brot ist einfach Leben, ist was Lebendiges. Und dass ich sage, ich arbeite da in der Früh mit Mehl, Wasser, ein bisschen Salz, ein bisschen Hefe und dann kann ich da ganz verschiedene Produkte draus machen. Am Ende des Tages siege ich, was ich wirklich geschaffen habe und nicht wie jetzt, ich sitze vielleicht im Büro, habe einen Stapel Papiere da und am Schluss des Tages ist er zwar weg, aber ich sehe richtig, dass ich was Lebendiges geschaffen habe. Und so, glaube ich, müssen wir die jungen Leute wieder ein bisschen ans Handwerk bringen.
Wenn du mal so ein bisschen an die Politik denkst und auch an die Unterstützung des Landkreises und überhaupt und auch ganz lokal hier in Frontenhausen, fühlst du dich da als Handwerk richtig gesehen? Also wird das alles ernst genommen, was ihr da macht? Oder würdest du dir manchmal auch mehr Wahrnehmung, mehr Unterstützung vielleicht auch von politischer Seite wünschen?
Ja, von politischer Seite natürlich schon, jetzt nicht direkt vom Landkreis oder von der Gemeinde, da kommen eigentlich, also Bürgermeister, Landrat, die machen ja eine Arbeit eigentlich sehr gut und da haben wir ja keine Herausforderungen damit, sondern einfach nur mit der Bundesregierung, jetzt mit der neuen Bundesregierung, die haben ja eh schon viel zum Teil fürs Handwerk oder generell für die Gastrobetriebe, mit dem das jetzt wieder im Koalitionsvertrag von 19% auf 7%, wenn man im Café zum Beispiel was isst, das ist schon wichtig gewesen, weil es einfach wieder die Kosten ein wenig senkt, die wir brauchen, um Investitionen zum Tätigen. Aber so sind wir im Landkreis eigentlich doch sehr zufrieden, würde ich sagen. Wir profitieren natürlich von der Industrie, von der BMW, von anderen Industriestandorten, dabei einfach die Kaufkraft da ist bei uns im Landkreis. Und da fühlen wir eigentlich schon uns sehr wertgeschätzt. Also.
Man hört ja immer wieder Beschwerden, dass alles immer teurer wird und alles immer schwieriger und auch vielleicht Zutaten gerade bei euch dann auch in den Preisen steigen. Wie preissensibel sind denn eigentlich die Kunden und Kundinnen bei euch und welche Spielräume habt ihr da überhaupt, um dann eure Produkte auch preislich so ein bisschen nach oben anzupassen, wenn ihr merkt, dass natürlich auch die Produktionskosten nach oben gehen?
Ja, ich würde sagen, dass wir nicht viel Spielraum haben, weil natürlich die Leute immer mehr, jetzt wird es schon wieder teuriger. Und es ist bei mir auch so, wenn ich jetzt sage, ich kalkuliere das durch und muss sagen, ja, jetzt muss die Breze oder das Brot wieder ein bisschen teurer werden, dann bin ich auch, wo ich sage, aber es geht halt leider nicht anders. Es steigen alle Kosten, es steigen die Rohstoffkosten, es steigen die Energiekosten. Das ist natürlich nicht immer viel, es sind immer bloß 1-2%, aber die gehen ja dann am Schluss vom Gewinn weg, den wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln, um Investitionen zu tätigen. Und da würde ich sagen, dass die Leute schon eher preissensibler sind. Man merkt schon, wenn eine Preiserhöhung ist, dann hat man natürlich mehr Umsatz, aber man merkt, dass man auch teilweise immer wieder weniger Kunden hat dann.
Wie wichtig ist für euch heute, wenn wir uns so den Split quasi auch so ein bisschen anschauen beim Umsatz, der klassische Verkauf an der Theke, wo die Leute kommen und die Dinge sich aussuchen und mitnehmen und dann aber sozusagen das Zusatzgeschäft mit Cafés und Bistro-Geschäft, was ihr ja hier zum Beispiel auch macht. Wie wichtig ist das inzwischen? Welche Rolle spielt das für euch?
Das spielt schon eine große Rolle. Also wir sind, man merkt es recht schön, je nachdem, was für Tage das dann ist. Zum Beispiel der Tag vor einem Feiertag, dann kaufen viel mehr Leute, weniger gehen ins Café, mehr Leute kaufen in die Vorkassenzone. Wir sind im Edeka und im Netto in den Vorkassenzonen. Da kaufen dann mehrere Eiweiß ja eh schon beim Edeka sind und sagen, mei, da nehme ich noch was beim Bäcker mit. Und an anderen Tagen gehen es dann wieder mehr ins Café und gehen weniger einkaufen. Also ich finde, da braucht man schon die Balance, dass man eben breit aufgestellt ist, nicht nur in Vorkassenzonen und nicht nur Cafés, sondern eben eine gute Mischung, damit man eigentlich alle Bereiche abdecken kann.
Wir sind hier in Frontenhausen, ist ja auch ein sehr bekannter Ort, auch durch die Eberhofer Krimis. Merkt ihr das eigentlich auch? Also wenn man hier reinfährt, sieht man direkt Touristen, die an dem Kreisel da vorne halten und Bilder machen und natürlich da dann auch Schilder stehen und so weiter. Ist das was, was ihr hier auch aufgreifen könnt und vielleicht auch für euch nutzen könnt?
Ja, natürlich können wir das aufgreifen. Das können wir sehr gut für uns nutzen. Es sind immer Leute, die bei uns ins Café gehen, weil sie sagen, jetzt sind wir gerade da, schauen uns Frontenhausen, schauen uns Niederkaltenkirchen an und dann gehen wir noch zum Kaffee trinken. Wir haben zum Beispiel also Eberhofer-Tasten damals gemacht, wie die Filme angefangen haben, oder wir haben einmal Kreisverkehr-Törtchen gehabt, wir haben kleine Google-Hupf gehabt, weil wir dann auch oft für die Filme zum Beispiel beim Google-Hupf geschwader. Die Google-Hupf, wo man da im Film sieht, die haben wir gebacken, also die kommen auch auf uns zu und brauchen von uns was, die Filmleute, und dann ist es oft so, ja, die habt ihr gebacken, mei, mir hat auch so einen Google-Hupf, also man profitiert schon davon, ja.
Wenn du so eine Wunschliste hättest für die nächsten Jahre und die Art, wie du dieses Unternehmen auch weiterführst, was wären denn da so die drei wichtigsten Punkte, die du gerne machen würdest, angehen würdest, die du dir wünschen würdest für das Unternehmen?
Ja, ich darf mir wünschen, dass, ja, wie soll ich sagen, also dass wir schon viel neue Innovationen tätigen können, Kreativität, dass wir ein paar Produkte machen können, die wo einfach Anklang finden, dass ich sage, ja, einfach neue Produkte, wo auch die jungen Leute sich begeistern, wie zum Beispiel die Proteinbrote, dass einfach sowas zirkt und ins Sortiment aufgenommen werden kann. Dann natürlich einfach die Wertschätzung, dass ich als Brotsommelier, sage ich mal, die Leute auch jetzt mit den Kursen beobachten möchte, einfach wieder mehr ans Handwerk heranführen, dass einfach wieder mehr Kunden kommen, die sagen, ja, ich kaufe beim Handwerksbäcker, weil ich das Produkt geil finde. Und das waren so die Wünsche.
Vielleicht noch eine Frage, weil du vorhin die Azubis auch aus dem Ausland angesprochen hast. Hast du gesagt, die sind vor allem im Verkauf momentan. Meinst du, das wäre auch was gerade auch für das Bäckerhandwerk selbst eine Rolle spielen könnte in den nächsten Jahren? Weil ja, ich meine, gerade deutsches Brot, bayerisches Brot hat ja auch einen Weltruf und ist bekannt. Das heißt, da könnte es ja auch durchaus großes Interesse geben aus dem Ausland heraus, dass man das bei euch erlernen kann, oder?
Ja, also es ist die, wo ich vorher angesprochen habe, die vietnamesische Agentur, die bringt nicht nur Verkäuferinnen, sondern also viel im Landkreis, oder nicht im Landkreis, sondern in der Bäckerinnung Landshut, sagen wir ja, haben viele jetzt Auszubildende aus Vietnam und da sind auch viele in der Konditorei oder in der Bäckerei tätig, also durchaus, ja.
Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für die nächsten Jahre und dass es so gut weitergeht und ihr innovativ und kreativ bleiben könnt und danke dir für deine Zeit.
Ja, ich sage auch danke, hat sehr Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Gründe, Wachse, Lebe. Direkt aus dem Herzen des Landkreises Dingolfing-Landau. Wenn Ihnen die Reise durch die inspirierenden Geschichten unserer lokalen Unternehmer und Unternehmerinnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer bevorzugten Plattform zu abonnieren. So verpassen Sie keine Episode voller Innovation, Tradition und unternehmerischem Geist. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Freunden und bleiben Sie verbunden für noch mehr inspirierende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.